Ich bete noch. Vater im Himmel, danke schön für dieses Zusammensein und für diese Zusammenkunft an diesem Sonntagmorgen und danke für deine Lebendigkeit und dein Wort und dein Reden. Öffne unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit auf deine Stimme hin und rede persönlich in unsere Situation und danke für das, was Johanna uns erzählt hat und was du für sie getan hast. Amen. Ich möchte gerne zwei Dinge mit euch teilen und darüber noch kurz nachdenken, die restliche Zeit des Gottesdienstes. Und zwar geht es um das Hören und das Zuhören auf Gott. Und da geht es speziell darum, um die Frage, warum soll ich hören? Und zweitens, wie kann ich hören? Wir haben eben, oder vorhin war hier Rahel Thomas und hat hier gestanden und hat zu den Kindern gesagt, Kinder, kommt mal nach vorne, die einen sollten mit großen Schritten kommen, die anderen sollten mit normalen Schritten kommen. Aber sie hat gerufen und die Kinder haben gehört und sind gekommen. Einige brauchten noch einen Stups, einige mussten so ein bisschen getragen werden oder geschoben werden. Aber sie hat gerufen, sie hat ihre Stimme erschallen lassen und, ach, da bist du ja, genau, es hat geklappt. Ja, und genau so nach diesem Prinzip geht es auch darum, Gottes Stimme zu hören, dass wir zwischen vielen, vielen Stimmen, die wir jeden Tag hören, sei es wirklich menschliche Stimmen, die zu uns sprechen, die bestimmte Anforderungen an uns stellen oder bestimmte Dinge uns zukommen lassen, sagen, vermitteln, sei es, dass es Stimmen auch in unserem Kopf sind, gedankliche Stimmen, viele, viele zahlreiche Stimmen, die wir hören und in diesen Stimmen Wirrwarr oder auch in diesem ganzen Stimmenmischmasch Gottes Stimme zu hören. Das ist die inspirierende Aussicht und Botschaft, die ich gerne weiter vermitteln möchte heute. Und das ist etwas, was entscheidend ist, was wichtig ist, was wesentlich ist für dich und für uns als Gemeinde. Und ich möchte dazu Jesaja 51 lesen. Ihr könnt das auch mitverfolgen. Jesaja 51 ist relativ klein. Aber ich lese es auch vor. Da heißt es, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit folgen wollt, die ihr den Herrn sucht. Schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Stein, aus dem ihr gebrochen seid. Schaut auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als ich ihn rief, war er nur einer. Dann aber habe ich ihn gesegnet und zahlreich gemacht. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmerstätten und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Hört mir gut zu, mein Volk, schenkt mir Gehör, meine Leute, denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht als Licht der Völker. Ich schaffe Ruhe. Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil ist hinausgegangen und meine Arme verschaffen den Völkern Recht. Die Inseln hoffen auf mich und warten auf meinen Arm. Blickt auf zum Himmel und schaut auf die Erde unten, denn wie Rauch ist der Himmel zerfetzt und wie ein Gewand zerfällt die Erde und ihre Bewohner sterben wie Mücken. Mein Heil aber besteht für alle Zeiten und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert. Hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Folgt, dass meine Weisung im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und erschreckt nicht vor ihrem Lästern. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie fressen und wie Wolle wird die Schabe sie fressen. Meine Gerechtigkeit aber besteht für alle Zeiten und mein Heil von Generation zu Generation. Vielleicht hast du es mitverfolgt und aufmerksam beobachtet, dass hier dreimal in diesen drei Abschnitten das Wort hört auf mich vorkommt. Und so ist das auch unterteilt, dieser Textabschnitt. Einmal haben wir hier in Vers 1, hört auf mich. Und dann wieder Vers 4, hört mir gut zu, mein Volk. Und Vers 7, hört auf mich, der dritte Abschnitt, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Dazu noch als Sonderanmerkung Vers 4, zwei verschiedene Begriffe werden dort verwendet für Hören. Einmal hört mir gut zu, einmal schenkt mir Gehör. Das ist das hebräische Denken, das drückt immer alles doppelt aus. Und dann nochmal in anderen Worten, damit es sich besser einprägt. Einmal hört mir gut zu, einmal schenkt mir Gehör. So ist es übersetzt hier bei Luther. Es sind zwei verschiedene Wörter für Hören. Und das, was hier in Vers 1 steht, ist noch ein drittes anderes Wort für hören. Dieser Autor, der das aufgeschrieben hat, vielleicht war es Jesaja selbst, der hat sich so viel Mühe gemacht, uns einzuprägen, wie wichtig und wesentlich für unser Leben es ist und für unsere Gemeinschaft, auf Gott zu hören, dass er in diesen paar Versen 3 verschiedene Wörter für das Wort hören benutzt hat. Ich muss erst mal überlegen, was kann man eigentlich in Deutsch dazu sagen, zu hören? Was könnte man denn noch sagen? Könnt ihr mir mal helfen? Lauschen, super. Aufgemerkt, sehr schön. Ah, ich mag sowas, so Worte. Wachsam sein, super. Horchen. Aber ich mag horchen, das Wort mag ich. Horch, horch. Hörst du was? Schönes Wort. Audio, jetzt kommen die Lateiner, oder? Audi, horch, ja. Ja. Ja, der Lateinisch kann man es natürlich auch sagen, warum nicht? Listen. Ja, aber deutsche Wörter noch. Ich mag die deutsche Sprache auch. Bitte? Wahrnehmen. Obacht. Ja, das klingt so militärisch, aber gut. Lass es auch sein. Obacht. Ja, aber das hängt auch damit zusammen, gib Acht, sei achtsam zu Gott hin. Achtsamkeit zu Gott hin. Wann ist dir das zuletzt passiert, dass du Gottes Stimme persönlich gehört hast, zu dir reden gehört hast? Wann ist dir das zuletzt passiert? Jesaja berichtet uns hier von Gottes Reden und er sagt, es ist ganz, ganz wesentlich, darauf zu hören. Warum ist das denn überhaupt so wichtig? Warum, sagt Jesaja, 3-mal mit 3 verschiedenen Vokabeln und in einem Vers dann noch 2-mal wiederholt, warum sagt er das so betont, hört auf den Herrn. Gott spricht ja auch in der ersten Person, hört auf mich. Also er spricht praktisch als Sprecher Gottes, Jesaja, die Worte Gottes zu dem Volk und zu allen, die zuhören. Warum ist das überhaupt so wichtig? Und da finden wir eine Antwort, nicht nur, weil wir es sollen. Ja, es wird ja oft gesagt, ja, es ist wichtig, dass du auch gut hinhörst, zum Beispiel bei den Kindern am Essenstisch oder so, hör doch mal zu oder so. Oder wenn ein Ehepaar sich unterhält und sagt, Mensch, du hast mir gar nicht zugehört oder so. Hör doch mal zu, in dem Sinne von, ja, es ist einfach, dass du es sollst und dass wir uns dann verstehen. Das ist das eine, aber es gibt noch einen viel tieferen Grund und einen viel umfassenderen Grund, warum es wesentlich ist, auf Gott zu hören. Und zwar, weil Gott dabei ist, die Erde zu erneuern. Er schreibt eine Geschichte der Erneuerung mit dieser Erde und mit seinem Volk. Und in seinem großen Projekt der Erneuerung der Erde, der Neuschaffung des Kommens seines Reiches, in dieser Geschichte sollen und dürfen und können wir mit dabei sein und mitmachen, und zwar indem wir auf ihn hören. Die Art und Weise, wie er uns an seinem Werk, an seinem kommenden Reich beteiligt, was jetzt schon aktiv unterwegs ist. Die Art und Weise ist, indem wir auf ihn hören. Das heißt also, es geht um eine noch größere Geschichte als nur um Kommunikation und Verständigung, was natürlich schon wesentlich extrem wichtig ist und hilfreich ist, wenn man sich also richtig versteht und wenn man sich zuhört. Das ist eine Frage der Höflichkeit. Aber lass mich das ganz deutlich sagen, es geht bei Gott nicht nur um Höflichkeit oder Moral oder um einen Appell, du sollst hören. Gott bleibt nie bei Moral stehen oder Appellen oder irgendwas, was man tun soll, weil es eben halt gut ist oder wichtig oder richtig ist. Das greift zu kurz. Gott hat etwas noch Größeres im Sinn. Wir sehen das hier in Vers 3, er benutzt die blühende Schöpfungssprache aus dem Garten Eden. Und er sagt zu den Leuten, die damals auch in einer ganz schwierigen Situation sich befanden, dass er Zion, damit ist Israel gemeint, aber wir können es auch verlängern auf uns, speziell die Gemeinde Gottes von Juden und Nichtjuden. Der Herr tröstet Zion, er tröstet all ihre Trümmerstätten und macht ihre Wüste wie Eden. Es war wie eine Wüste, ihr Leben, aber er macht die Wüste wieder zu Eden. Erinnert euch doch mal, was denn Eden ist. Was war denn Eden überhaupt? Das Paradies, genau. Das war ja nicht dieses, es gibt ja jetzt, glaube ich, auch so ein Projekt Eden, nicht? Das gibt es irgendwo, ich glaube sogar bei uns in Niedersachsen, ne? Oder irgendwo in Deutschland jedenfalls gibt es so ein Projekt Eden unter einer Glaskuppel, wo versucht wird, naturgemäß wieder sowas herzustellen mit Pflanzen und man greift nicht ein, dass das alles wächst und so weiter und so fort. Aber das ist ja künstlich. Und Eden steht ja für etwas ganz anderes. Eden steht für ungetrübte Beziehung, für intime Vertrautheit mit Gott. Adam und Eva sind mit Gott im Garten spazieren gegangen, mit ihm gegangen, mit ihm geredet. Sie konnten einander anblicken, von Angesicht zu Angesicht. Und es war eine ungetrübte Gemeinschaft. Ohne Risse, ohne Brüche, ohne Schmerz, ohne Sünde, ohne Schuld, die eine Entfremdung verursacht zwischen den Partnern. Dafür steht ja Eden. Und so hatte Gott die Welt ja geschaffen und so hatte Gott ja die Schöpfung gemacht. Und diese Ordnung, die möchte er wieder aufrichten. Und ganz entscheidend ist dabei der Messias, der in Jesaja eine wichtige Rolle spielt. Der leidende Gottesknecht, von dem haben wir schon letzten Sonntag gehört. Und dieser Messias ist im Neuen Testament Jesus. Wird uns der Name gesagt, der heißt Jesus. Und der hat angefangen, diese Schöpfung wiederherzustellen und hat gesagt, ich gebe mein Leben dafür, damit die Entfremdung überbrückt wird zu Gott. Damit ihr versöhnt sein könnt mit eurem Schöpfer. Aber es ist immer noch nicht zu Ende, die Story. Die geht noch weiter und er sagt, ihr sollt immer noch beten, dein Reich komme. Das heißt, es wird noch die Vollendung erwartet. Und Gott ist jetzt aktiv in der Gegenwart, wo wir hier sitzen, wo wir hier stehen, wo wir hier sind. Jetzt ist er dabei, die Erde zu erneuern. Und dieses Bild hier, die Wüste wieder wie Eden zu machen, das ist ein fantastisches Bild, um sich das vorzustellen. Wo es keine Trübungen gibt im Leben, in der Gemeinschaft, durch Schmerz, durch Krankheit, durch Sünde, durch Entfremdung, durch Ignoranz, durch Gewalt, durch Lüge, durch Betrug, durch all das, was wir hier in unserer Zeit, in unserer Stadt hier in Bremen-Nord erleben, teilweise täglich. Dafür steht Eden, das zu überwinden, worunter du leidest. Und das wird hier verheißen. Er greift das wieder auf. Er hatte das schon in 1. Mose 3, Vers 16 angekündigt. Es wird mal ein Nachkomme da sein von der Frau von Eva und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das greift er hier auf. Er wird Eden wieder neu zum Blühen bringen. Das ist eine positive Aussicht. Es geht doch bei Gott nicht darum, dass wir nicht in die Hölle kommen. Das wird oft gedacht und wird gesagt, das Wichtigste ist halt, dass du an Jesus glaubst, damit du nicht in die Hölle kommst. Das ist doch viel zu angstbesetzt. Das geht doch nicht um eine Negativfolie. Es geht doch nicht darum, dass du etwas nicht erlebst, sondern es geht doch darum, dass Gott die Erde erneuert und sein Reich kommt und sein Reich aufbaut und Eden wieder erblühen lässt. Und dabei sollst du mitmachen. Dabei darfst du mitmachen. Dabei kannst du mitmachen. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, auf Gott zu hören. Weil das das wichtigste Projekt ist der ganzen Welt. Und dabei mitzumachen, das ist ein Vorrecht. Es geht ja noch weiter, macht ihre Wüste wie Eden, ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, um das nochmal uns ganz klar zu verklickern. Ja, ihr habt das richtig verstanden. Das war nicht ein Schreibfehler, Jesaja hat sich nicht versprochen, Eden, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht gesagt, das ist zu positiv, ja, das ist eine zu gute Perspektive, eine zu hoffnungsvolle Aussicht, Entschuldigung, ich habe aus Versehen Eden gesagt, war ein Fehler. Nein, er unterstreicht es, er sagt, dürres Land wie den Garten des Herrn, der Garten des Herrn ist das gleiche wie Eden. Ich habe mich nicht vertan. Ich habe wirklich Eden gesagt. Das dürre Land, das voller Betrug und Gewalt, wo Leute die beklopptesten Sachen machen, sich gegenseitig einfach schlagen ohne Grund, sich gegenseitig dabei auch noch filmen oder wo Leute einfach irgendwas klauen, auf dem Schwarzmarkt verkaufen und dadurch reich werden oder sonst irgendwas. Dieses Land, in dem ihr lebt, das will ich zum Garten des Herrn wieder machen. Da bin ich jetzt aktiv dabei. Es ist ja nicht so, dass das auf einen Schlag irgendwann mal kommt, sondern es ist jetzt eine aktive Tätigkeit Gottes, womit er sich beschäftigt im Moment. Dass man Wonne und Freude daran findet, Dank und Lobgesang. Und er sagt, schaut auf die Vergangenheit. Schaut in Vers 2 auf Abraham, euren Vater. Schaut mal, wo ihr herkommt. Schaut auf eure Ursprünge, auch euren geistlichen Werdegang. Überlegt mal. Deswegen erzählen wir auch gerne was wir mit Gott erlebt haben, weil das uns hilft, uns zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Denkt daran und dankt Gott dafür, wo ihr herkommt. Steine aus dem Felsen oder Steine aus dem Steinbruch gehauen, die dann in einem Gebäude verarbeitet werden. Die sind ja nicht einfach irgendwie aus Versehen dahin gekommen. Die kommen ja irgendwo her. Die kommen aus einem Steinbruch. Die kommen aus einem Felsen, wo sie rausgehauen worden sind. Diese Assoziation ist hier. Ein Felsen, aus dem ihr gehauen, ein Stein auf den Stein, aus dem ihr gebrochen seid. Ihr kommt ja irgendwo her. Ihr seid ja nicht einfach irgendwie wahllos irgendwo durch die Gegend geschleudert worden, sondern ihr habt einen Ursprung. Auch einen geistlichen Ursprung. Auch du hast einen Ursprung. Deswegen schau auf das, was in der Vergangenheit Gott an Segnungen getan hat. Schau auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Ich mag das, wenn hier dann gesagt wird, denn als ich ihn rief, war er nur einer, dann aber habe ich ihn gesegnet und zahlreich gemacht. Wenn du auf Gott hörst, dann empfängst du Ermutigung. Denn das ist eine riesige Ermutigung für Leute, die gedacht haben, mit uns kann man nichts mehr anfangen, wir sind nur wenige, wir haben nicht viel, wir sind nicht viel und wir können nicht viel. Und vielleicht hast du dieses Gefühl auch mal gehabt, dass du gesagt hast, ich habe nichts, ich kann nichts und ich bin nichts oder ich bin nicht viel. Und genauso ging es ja Abraham. Abraham konnte keine Kinder mehr kriegen. Sarah konnte auch keine Kinder mehr kriegen. Es waren die unwahrscheinlichsten Kandidaten. Denk doch mal, was Gott da getan hat mit diesem sehr, sehr betagten älteren Paar. Und die hat er gerufen. Wenn ich Gott gewesen wäre und gesagt hätte, ich will die Erde erneuern, ich will jetzt mal zeigen, dass ich wirklich Gott bin, dass ich Werte habe für die Menschen, die wichtig sind, dass ich Liebe habe für die Welt. Ich will das jetzt mal zeigen, was für ein weiser, wertvoller, liebevoller Gott ich bin. Dann wäre ich erstmal zu den Ägyptern gegangen oder zu den Babyloniern oder zu den Assyrern, hätte gesagt, Mensch, da ist wirtschaftlicher Erfolg, da ist gesellschaftlich eine Dominanz vorhanden, da ist eine Struktur, da ist eine militärische Überlegenheit, da ist Bildung, da ist die feinste Technik. Zu denen wäre ich hingegangen und hätte gesagt, Leute, passt mal auf, ich habe jetzt vor, die Erde wieder neu zu schaffen. Nein, er nimmt Abraham, völlig verschrumpelt, völlig mit Falten und so weiter und so fort und sagt, pass auf, mit dir fange ich da an. Das ist doch eine Ermutigung. Und er sagt, Gott, hört auf mich, schaut auf die Vergangenheit. Abraham, der hat auch auf mich gehört. Was ich mit dem gemacht habe, den habe ich gesegnet, obwohl er nur einer war. Der war nur einer. Mit Sarah zwei, aber zwei sind ja auch noch nicht viel. Und ihr denkt, ihr seid wenig, ihr seid gering, ihr seid mickrig. Aus einem habe ich viele gemacht, habe ihn gesegnet, habe ihn zahlreich gemacht. Darum hört auf mich. Hört mir gut zu. Wie können wir das praktisch machen? Also das Erste war, warum hören? Die Antwort, weil Gott dabei ist, die Erde zu erneuern. Das Reich Gottes ist nahe. Also etwas sehr Positives. Deswegen sollen wir, sollst du, soll ich auf Gott hören. Und das ist wichtiger, als mit Gott zu reden. Meistens reden wir aber viel mehr mit Gott, als dass wir auf Gott hören. Oder? Wie viel Zeit verbringst du damit, mit Gott zu reden? Und wie viel Zeit verbringst du damit, auf Gott zu hören? Vergleich mal die beiden Tätigkeiten. Schwankend, ja. Martin sagt, es schwankt. Ja. So sieht es bei mir auch aus. Aber ehrlich gesagt verbringe ich mehr Zeit, mit Gott zu reden. Wobei das auch nicht viel ist. Aber wenn ich schon Kontakt mit Gott habe, dann rede ich mehr, als dass ich höre. Weil das Hören ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich schwierig, weil beim Hören, da müssen wir ja von dem Tun-Modus in den Nicht-Tun-Modus überwechseln. Und das klappt meistens gar nicht. Weil wir ständig unterwegs sind und denken, wir müssen was tun. Und Reden ist ein Tun, aber Hören ist ein Nicht-Tun. Kann man lernen, danke. Das ist ermutigend. Das höre ich gerne. Kann man lernen. Wenn du mal an deine Zuhörfähigkeit denkst im Moment, wie oft hat in der letzten Woche deine Frau oder dein Mann oder ein Freund oder ein Mensch, dem du nahestehst, zu dir gesagt, du hast mir gar nicht zugehört in den letzten Wochen? Oder als Frage, hast du eigentlich überhaupt zugehört? Oder wie oft hat ein Kind von dir vielleicht gesagt, oder dein Vater oder deine Mutter, hast du eigentlich gehört, was ich gesagt habe? Es geht um unsere Zuhörfähigkeit. Weil Gott die Erde erneuert, sollen wir zuhören. Aber wie? Wie können wir unsere Zuhörfähigkeit ausbauen? Ich finde das faszinierend, dass Gott möchte, dass wir uns an seinem Reich beteiligen, indem wir etwas nicht tun. Indem wir nämlich weniger reden und mehr hören. Und das ist für mich natürlich auch eine riesige Frage. Ich spreche zu euch jetzt gerade, aber wichtiger, dass ich zu euch spreche, ist, dass ich auf Gott höre. Das habe ich auch vorher getan. Ich habe vorher Gott gefragt und auf Gott gehört und Gott hat mir auch einen Impuls gegeben, hat mir auch gesagt, ich soll dies und jenes nicht sagen und nicht tun, was ich eigentlich im Sinn hatte. Habe ich auch weggelassen. Ist auch völlig nebensächlich gewesen und hätte nicht dazu geführt, dass es irgendwie ins Bewusstsein kommt bei uns. Daher habe ich auf Gott gehört, aber es ist im Grunde genommen wichtiger, dass ich auf Gott höre, als dass ich gute Predigten halte, wenn ich es jetzt mal ganz scharf ausdrücke. Ich predige sehr, sehr gerne, mir macht das sehr viel Spaß und ich bemühe mich, das gut zu machen im Sinne von, dass es verständlich ist, nachvollziehbar, hilfreich und mitgeht in die Woche. Aber wichtiger als gute Predigten zu halten, ist, dass ich auf Gott höre. Wie ist deine Zuhörfähigkeit? Skala 1 bis 10. Nummer 1, völlig taub. 10, volle hundertprozentige Aufmerksamkeit. Also beantwortet das im Stillen für euch. Ja? Ich will es gar nicht wissen im Moment. Es sei denn, ihr wollt beichten, das könnt ihr hinterher machen. Aber ich will es jetzt gar nicht wissen. Ja? Völlige Taubheit und völlige Offenheit. Und überleg doch mal, wie viel Zeit verbringst du mit dem Hören und wie viel Zeit verbringst du mit dem Reden in Bezug auf Gott? Und es sind auch manchmal Gründe, die Christen abhalten davon, auf Gott zu hören. Manchmal ist es auch so, dass Christen gar nicht wissen, dass sie überhaupt alle Ausrüstungsgegenstände haben, Gott persönlich, seine Stimme zu hören. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich kenne meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, wir können die Stimme von unserem Hirten, von Jesus, hören, vernehmen, auf sie horchen und ihr folgen. Und das ist etwas, was man tatsächlich lernen kann und was man einüben kann. Das ist eine gute Nachricht. Und wie lernen wir es? Wie üben wir es ein? Wir lernen es, indem wir auf die Stille hören, indem wir aufhören mit dem Tun und in den Nicht-Tun-Modus einsteigen. Ich mache das so, ich setze mich hin. Ich habe immer meine Beine überkreuzt. Ich falte die Hände so als offenes Gefäß, als Zeichen meiner Offenheit, auf Gottes Stimme zu hören. Ich schließe meine Augen. Ich achte auf meinen Atem, ich achte auf meinen Körper, dass ich nicht zu viel in meinem Kopf, in Gedanken bin, sondern mehr in meinem Körperbewusstsein bin. Und dann höre ich in die Stille. Aber das Ganze könnte jetzt mystisch falsch verstanden werden und dass das irgendwelche esoterischen Praktiken wären, wenn das nicht abgeglichen wäre mit dem Wort Gottes. Wenn das nicht davon eingenordet wäre. Das heißt, der Prüfstein und die Richtschnur für unser Hören auf Gottes Stimme ist die Bibel. Und dazu ist es wichtig, dass wir es gewohnheitsmäßig völlig normal finden, in der Bibel zu lesen, möglichst täglich. Und dass wir uns Abschnitte rausnehmen und vielleicht nur einen einzigen Vers mitnehmen, den versuchen, uns einzuprägen und mit in den Tag zu nehmen. Weil so erkennen wir zu unterscheiden zwischen Gottes Stimme und gedanklichen Impulsen, die nur von irgendwo anders herkommen. Aber das schaffst du nur über die Jahre mit einer Einprägung durch das Wort Gottes. Das ist der Prüfstein. Ich liebe das, auch wirklich in die Stille zu hören. Ich liebe das, auch einfach nur mal da zu sitzen, Augen zuzumachen und in den Nicht-Tun-Modus einzusteigen. Und Gott gibt mir dann auch Impulse. Aber ich weiß ganz genau, es ist nicht von Gott, wenn es irgendetwas widerspricht von dem, was er hier offenbart hat in der Bibel. Weiß ich ganz genau, dass es nicht von Gott ist. Es ist totaler Stuss, wenn einem irgendwas an Impulsen einfällt in der Gebetszeit, in der Stille, was sich widerspricht mit dem, was Gott offenbart hat in der Bibel. Und das ist der Prüfstein. Also es ist wichtig und es ist wesentlich für unsere Beteiligung an Gottes Werk und an Gottes Handeln aktiv, jetzt hier auf der Erde, dass wir auf ihn hören. dass wir seine Stimme beachten, dass wir wissen und merken, er redet persönlich zu dir, zu mir. Auch vielleicht jetzt durch diese Worte, dass durch meine menschlichen Worte kommt vielleicht Gottes Stimme persönlich zu dir. Das zu wissen, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil manche wissen das gar nicht, dass es so ist. Und manchmal sind es kleine Impulse, manchmal sind es gedankliche Eindrücke, die du hast, wenn du auf einmal die Schultern runtersacken lässt, die Augen zumachst und still bist und auf einmal sagst du, Herr, ich bin bereit zu hören, rede du. Und auf einmal, bevor du ausgeredet hast, hast du schon einen Impuls. Und oftmals ist es was Ermutigendes, oftmals ist es was Tröstendes bei mir. Oftmals ist es was Aufrichtendes, gerade gestern auch wieder. Ich habe mich ja damit auseinandergesetzt, mit dem Hören auf Gott. Und ja, es war einfach die ganz, ganz praktische und kleine Ansage, was ich tun soll. Ich habe das getan und es hat einfach sehr gut geholfen und es war sehr hilfreich. Ich hatte gestern so Kopfschmerzen und es war einfach was völlig Nebensächliches. Aber dann hat Gott mir in der Stille gesagt, lass alle Anspannung abfließen. Dann habe ich das gemacht und dann waren die Kopfschmerzen weg. Also das sind so Kleinigkeiten manchmal, das ist gar nichts Weltbewegendes, aber es sind so kleine Impulse, durch die Gott sein Reich baut und wo wir auf ihn hören und wo wir sein Reden beachten und seine Stimme hören. Du kannst ja überlegen, wie das diese Woche bei dir aussieht. Wo schaffst du einen Hörraum für Gott? Wo schaffst du Zeiten der Stille, wo du die Augen zu hast und wo du seine Stimme beachtest? Und wo schaffst du einen Freiraum, auf die Worte zu hören, die er zu dir spricht und die er niedergeschrieben hat, niederschreiben lassen hat in seinem Wort? Amen. Lass uns aufstehen zusammen und uns unter den Segen Gottes stellen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht stumm ist, sondern der redet. Und ich wünsche mir, dass das jetzt geschieht, dass du zu unseren Herzen persönlich redest und das mitteilst, was jeder und jede persönlich offenbart bekommen muss, was zu sagen ist von deiner Seite her. Heiliger Geist, und hilf uns als Gemeinde, mehr zu hören und weniger zu reden, und hilf uns vor allem auf die richtige Stimme zu hören, auf die Stimme unseres Hirten. Hilf uns in dem Stimmenwirrwarr, in dem wir ausgesetzt sind, deine Stimme herauszufiltern und diese Stimme als die maßgebliche und wichtigste Stimme unseres ganzen Lebens zu nehmen. Gib uns dazu die Empfangsbereitschaft und die richtige Einstellung unseres Herzens wie so ein Sender auf deine Stimme. Ja, und der Herr segne dich und behüte dich, und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.